Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer Nibras Nami und Florian Barbour. Wir sind beide Kinderärzte und machen seit 2020 diesen Podcast über verschiedene Themen der Kindergesundheit. Heute haben wir uns tatsächlich endlich mal ein sehr wichtiges Thema vorgenommen, das bereits lange auf unserer Liste steht. Es soll über das kritische Thema des Übergewichts im Kindesalter gehen und des besonders schweren Übergewichts, auch Adipositas genannt. Und ja, für dieses Thema haben wir einen ganz tollen Interviewgast gewinnen können. An unserer Seite zugeschaltet ist heute Professor Berthold Koletzko. Und ja, wenn es in Deutschland um Kinderernährung geht, dann ist er wirklich einer der besten Ansprechpartner, einer der absoluten Experten in diesem Bereich. Wir freuen uns, dass er heute dabei ist. Ja, und wir begrüßen Herrn Professor Koletzko bei uns im Podcast. Danke, Herr Professor Koletzko, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, dabei zu sein.
Sehr gerne, einen schönen Tag.
Sie sind ja wirklich ein ausgewiesener Experte zum Thema Ernährung bei Kindern, deswegen freuen wir uns, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht können Sie sich den Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch ja von der spannenden Stiftung, in der Sie arbeiten, berichten.
Ja klar, gerne. Ich bin Kinder- und Jugendarzt und arbeite an der Universität München, an der dortigen Kinderklinik. Und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Fragen des Stoffwechsels und der Ernährung im Kindes- und Jugendalter. Und wie Sie schon gesagt haben, bin ich daneben bei noch tätig in der Stiftung Kindergesundheit, eine Stiftung, die wir vor 25 Jahren schon gegründet haben, um Gesundheitsförderung und Prävention im Kindes- und Jugendalter zu fördern. Und unter anderem führt die Stiftung Präventionsprojekte durch in Kindergärten und Schulen, in den Kindergärten das Tigerkids-Projekt, in Schulen das Raccoons-Projekt, große Projekte, die bundesweit Gesundheit fördern und auch zum heutigen Thema Übergewicht und Adipositas vorbeugen.
Ja, ich glaube, bei keinem anderen Thema spielt Prävention auch so eine große Rolle wie bei Übergewicht und Adipositas. Da kann man schon ganz viel machen und ich denke, dass ja auch ganz viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen eben Kinder haben, wo ja vieles durch Prävention noch beeinflussbar ist oder aber auch vielleicht ein Übergewicht vorliegt und wir natürlich auch darüber mal sprechen möchten. Aber ich denke, wir fangen am besten an, indem wir einleiten mit Definitionen eben, was ist überhaupt Übergewicht oder Adipositas, was sind die Unterschiede und wie wird das bei Kindern definiert? Könnten Sie uns das vielleicht nochmal sagen?
Also Übergewicht und Adipositas sind eigentlich definiert durch ein zu hohes Gewicht für die Körperlänge. Alle Eltern kennen im gelben Heft diese Perzentilenkurven am Ende. Und da gibt es ja die Kurven für Gewicht und Länge. Und es gibt solche auch für die Körpermasse, die auf die Länge bezogen ist. Ist ja klar, ein Kind, das groß ist, wiegt im Mittel auch mehr an Kilogramm als ein Gewicht, ein Kind, das klein ist. Und deswegen nutzen wir für die Definition von Übergewicht und Adipositas die für die Körperlänge korrigierten Maße. Wir nennen das den Körpermassenindex, Body Mass Index oder BMI. Und genau wie bei den Perzentilenkurven für die Länge gibt es da eine 90% Kurve und eine 95 oder 97% Kurve. Und das ist eigentlich der Grenzwert für Übergewicht und Adipositas. Also Adipositas ist die besonders schwere Form des Übergewichtes und man kann auch sagen die krankhafte Form des Übergewichtes.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Das Übergewicht bzw. Adipositas weltweit bzw. in den industrialisierten Ländern ein ganz erhebliches Problem ist, glaube ich, auch unserer Hörerschaft geläufig und dessen ist man sich so doch einigermaßen bewusst. Wie Wie schwerwiegend ist denn das Problem und wie bedrohlich ist denn dieses gesundheitliche Problem des Übergewichts, gerade was die Kinder angeht, in unseren Breiten?
Also in der Tat, das hat ja sozusagen explosionsartig zugenommen. Wir haben in den letzten 4 Jahrzehnten eine Zunahme der krankhaften Adipositas um mehr als das 8-fache gesehen bei Kindern und Jugendlichen. Und das hat ja nicht nur Konsequenzen für das Aussehen und für die Größe des Hemdes und der Hose, sondern es hat ja auch starke Auswirkungen für Wohlbefinden und auch für die Gesundheit, auch für die langfristige Gesundheit. Wir haben als größte Bedrohung der Gesundheit für Kinder, die heute geboren werden, die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, non-communicable diseases wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und auch bestimmte Formen der Krebserkrankungen, die durch Lebensstil stark beeinflusst sind. Und da spielt Übergewicht und Adipositas lebenslang eine ganz entscheidende Rolle als Risikofaktor. Die Weltgesundheitsorganisation für Europa sagt, mehr als 90% der Todesfälle in Europa sind bedingt durch diese nicht übertragbaren Erkrankungen und mehr als 85% der verlorenen guten Lebensjahre, der gesunden Lebensjahre sind durch diese nicht übertragbaren Erkrankungen bedingt. Das heißt, die Vorbeugung von Übergewicht, die Bekämpfung von Übergewicht hat ganz weitreichende Konsequenzen für die Lebenschancen und Lebensqualität von Kindern.
Ja, das sollte das Ziel sein, auch dieser Folge, dass man auch die Aufmerksamkeit weckt in diese Richtung, um eben genau das zu erreichen. Die Wissenschaft hat sich viel auch auseinandergesetzt mit eben Risikofaktoren, die Übergewicht und Adipositas begünstigen können bei Kindern, bis hin eben sogar noch vor der Geburt. Können wir da vielleicht nochmal drüber sprechen, was sind so die ersten Risikofaktoren im Leben und was sind vielleicht auch im späteren Verlauf so die wichtigsten Aspekte?
Also ganz einfach gesagt, es ist natürlich ein Missverhältnis zwischen der Menge an Kalorien, die man zu sich nimmt und der Menge an Kalorien, die man verbraucht. Und die Menge an Kalorien, die man verbraucht, ist natürlich ganz stark abhängig vom Ausmaß der Bewegung. Also je mehr ein Kind sitzt vorm Bildschirm, auf dem Sofa, sich wenig bewegt, umso weniger Kalorien braucht es auch und umso problematischer ist es dann, wenn es viel energiedichte Speisen, Fast Food, die Fertigpizza gerne isst. Das ist sozusagen die einfache Betrachtungsweise, zu viel gegessen, zu wenig bewegt. Aber die Realität ist natürlich komplizierter, wie immer in der Biologie, weil es noch viele andere Einflussfaktoren gibt und Sie sind gerade schon eingegangen auf die frühen Risikofaktoren. Das ist ein ganz spannendes Thema, wo wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt haben, dass die Weichenstellung für das Risiko von Übergewicht tatsächlich schon vor und in der Schwangerschaft beginnt und auch im Säuglingsalter sehr stark weiter beeinflusst wird. Also man weiß zum Beispiel, wenn eine Frau übergewichtig in die Schwangerschaft geht, zu Beginn der Schwangerschaft übergewichtig ist, dann ist das lebenslange Risiko ihres Kindes übergewichtig zu werden verdoppelt. Und wenn sie adipös ist, ist das kindliche Risiko verdreifacht. Das heißt also, eine wichtige Präventionsmaßnahme ist, dass wir Frauen motivieren, die schwanger werden wollen, ihr Gewicht etwas stärker in Richtung Normalgewicht hin zu bewegen. Sie müssen nicht normalgewichtig werden, aber schon ein bisschen eine Verbesserung des Gewichts in Richtung Normalgewicht ist ein großer Vorteil für das Kind. In der Schwangerschaft gibt es auch Risikofaktoren. Zum Beispiel, wenn eine Frau einen Gestationsdiabetes hat, der nicht gut behandelt ist, steigt das Risiko, weil dadurch die Körperfettablagerung schon beim ungeborenen Kind steigt. Und das hat dann Auswirkungen auch auf das Wachstum nach der Geburt. Und nach der Geburt spielt zum Beispiel die Säuglingsernährung eine Rolle. Kinder, die gestillt werden, haben so zwischen 10 und bis zu 20% weniger Risiko, später übergewichtig zu sein als Kinder, die nicht gestillt werden. Und auch bei der Beikost gibt es Risikofaktoren. Zu viel Zucker und zu viel tierische Eiweiße in der Beikost spielen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn ein Kind schon im ersten Lebensjahr viel normale Kuhmilch, Trinkmilch zu trinken bekommt, dann ist das ein Faktor, dass die Übergewichtswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber der Kinder- und Jugendarzt, die Kinder- und Jugendärztin sind ja immer dazu da, die Beratung zu leisten und zu sagen, hier können wir es noch besser machen.
Ja, Sie haben das sehr bildlich und gut nachvollziehbar geschildert, dass es irgendwie losgeht mit dem Überschuss an Kalorien im Vergleich zu dem Verbrauch. Und dann, wenn man tiefer in die Sache reingeht, dann wird es natürlich komplizierter. Und je tiefer man sich reinbewegt, desto mehr kann man aber auch vielleicht die Zusammenhänge verstehen. Jetzt, Sie haben schon den Zucker angesprochen, der gerade im ersten Lebensjahr wahrscheinlich auch im Vergleich zur Muttermilch in der Säuglingsnahrung eine Rolle spielt. Kann man da auch von einer gewissen Gewöhnung an den Zucker sprechen? Also vielleicht nicht unbedingt die Menge, aber wenn ein Kind immer wieder das Süßliche des Zuckers schmeckt und dadurch ja auch das zentrale Nervensystem befriedigt wird und das ganz gut findet. Spiegelt sich das im weiteren Leben dann wieder oder sind das Eindrücke, die vorübergehend sind?
Nein, also dafür gibt es tatsächlich Daten. Die Säuglingsnahrungen sind nicht so sehr das Problem. Die modernen Säuglingsnahrungen enthalten ungefähr die gleiche Menge an Milchzucker wie die Muttermilch und sind auch nicht süßer. Manche Folgenahrungen sind süßer und haben andere Zucker. Es ist also lohnend, wenn man eine Säuglingsnahrung auswählt, hinten aufs Etikett zu gucken, ist da Laktose, Milchzucker drin oder sind da andere Zucker drin? Also wenn es eine Nahrung ist, die nur Laktose hat, wie die meisten Anfangsnahrungen, die Einernahrung und die Pränahrung, dann ist das eigentlich kein Problem. Das Problem ist, wenn zusätzlich andere Süßigkeiten, Zuckerquellen in der Säuglingsernährung dazukommen, zum Beispiel gesüßte Getränke, zuckerhaltige Getränke, Babytees, Fruchtsäfte, andere süße Getränke, die eigentlich ein Säugling gar nicht braucht. Da weiß man, dass Kinder, die süße Getränke regelmäßig im ersten Lebensjahr bekommen, dass sie später auch mehr Süßes verzehren und dass sie ein höheres Risiko haben im Schulalter für Übergewicht. Es scheint also so zu sein, dass die angeborene Präferenz für Süßes, Säuglinge mögen gerne Süßes, die Muttermilch hat ja auch eine gewisse Süßigkeit, dass die verstärkt wird, wenn viel Zucker zugeführt wird im ersten Lebensjahr, sodass wir nicht nur wegen des Schutzes vor der Karies, wo ja Zucker ein großer Risikofaktor ist, sondern auch wegen des Schutzes vor dem Übergewichtsrisiko sehr dazu raten, mit Zucker zurückhaltend zu sein im ersten Lebensjahr, so wenig Zucker wie möglich.
Herr Tückisch, finde ich, sind ja auch teilweise die Beikostmöglichkeiten, die man zum Beispiel fertig kaufen kann im Laden. Da gibt es, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen dem, was, glaube ich, nach EU-Regularien an Zucker drin sein darf in so einem Babybrei im Vergleich zu dem, was wir empfehlen würden. Und wenn man dann sieht, dass dann auch teilweise irgendwelche Keksbreie als zum Start der Beikost ab dem 5. Monat schon deklariert im Regal stehen, dann wundert man sich dann doch nicht, dass vielleicht das ein oder andere Kind da falsch geprägt wird in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres.
Also das ist ein wirklich großes Problem. Wir haben da gerade Untersuchungen darüber publiziert, auch bei den ganz normalen Getreide. Bei den normalen Getreidebreien ist das ein Problem. Da ist oft mehr als 40% des Inhalts Zucker und auch sogar dann, wenn draufsteht, ohne Zuckerzusatz, sodass Eltern die Packung nehmen und sagen, prima, ohne Zuckerzusatz ist ja ein guter Brei und es kann dann trotzdem mehr als 40% der Packung Zucker sein. Warum? Weil dann sehr hohe Zuckermengen aus Fruchtsaftkonzentraten, aus Fruchtflocken, Bananenflocken eingetragen werden. Also wenn man Beikost kauft, sollte man auch wieder Kinderärztin oder Kinderarzt fragen oder hinten auf die Packung gucken, denn da steht ja drauf, wie viel Prozent Zucker drin ist, aller Zucker. 40% Zucker ist absolut unakzeptabel und ist wirklich ein Risiko, weil das die Kinder zu sehr auf Süßes prägt. Das geht dann weiter mit Produkten auch im Kleinkindesalter. Sehr beliebt sind ja diese Kinderfruchtschnitten, Fruchtriegel, auch wenn der Bio draufsteht, auch wenn der ohne Zuckerzusatz draufsteht, können mehr als 80% der Energie aus Zucker kommen. Auch das ist eigentlich für Kinder völlig ungeeignet. Und auch da kann man eben nicht darauf vertrauen, dass es in Ordnung ist, wenn draufsteht ohne Zuckerzusatz, weil wie gesagt, Apfelsaftkonzentrat, Bananenflocken und dergleichen hauen dann jede Menge Zucker rein.
Ja, das ist ein fieser Trick der Industrie, dass sie eben solche konzentrierten Produkte als nicht zugesetzt bezeichnet. Aber eigentlich ist das, ja, wenn man es jetzt nett ausdrücken will, eine Grauzone, eigentlich ja gar nicht grau, weil es ja klar sein muss, dass das auch nicht natürlich ist als Konzentrat oder als getrocknetes Obststück, dass das natürlich hochkonzentrierter ist. Das sollte eigentlich da gar nicht rein.
Nur kurz, da ist eigentlich eine Lücke in der Gesetzgebung, die da ausgenutzt wird. Ja. Wie gesagt, man kann sich nur dagegen schützen, wenn man genau hinguckt auf die Packungsdeklarierung.
Nur kurz, kann man auch Ähnliches für Salz sagen? Auch da sagt man ja vor dem ersten Geburtstag, aber auch jetzt vielleicht im zweiten Lebensjahr nicht zu viel. Natürlich einerseits auch wegen Assoziationen zum Bluthochdruck, die ja auch früh schon festzustellen sind. Aber auch Salz so als geschmacksprägender Stoff, kann man da auch eine Verbindung herstellen zu später vielleicht einer größeren Hunger auf salzige Snacks, die ja auch nicht unbedingt zu den gesunden Lebensmitteln gehören?
Also ganz klar, Säuglinge brauchen keine Zusalzung. Wenn man Beikost herstellt, braucht man keinerlei Salz dazu geben. Das schmeckt dann vielleicht für Eltern eher fad, die Beikost, die man dann selbst zubereitet als Gemüse. Aber für den Säugling ist das okay. Es gibt gute Daten, Sie haben es angesprochen, eine alte Studie schon aus den Niederlanden, dass Säuglinge, die viel Salz bekommen, ersten Lebensjahr mit der Beikost, dass die tatsächlich auch Jahre später einen höheren Blutdruck haben. Da weiß man nicht ganz genau, wie der Mechanismus ist. Es könnte möglich sein, dass diese vermehrte Salzzufuhr im Säuglingsalter eben auch den Salzhunger, die Salzpräferenz fördert und deswegen die Kinder einen höheren Blutdruck später haben, wenn sie dann auch mehr Salz verzehren. Es könnte aber auch ein anderer Mechanismus sein. Zum Salz wissen wir weniger als zum Zucker über die Geschmacksprägung. Das sind mehr Annahmen, da haben wir weniger Daten. Aber die einfache Botschaft ist, nicht zu salzen im Säuglingsalter.
Jetzt haben Sie eingangs ja die Zahlen genannt, wie sich das mit dem Übergewicht bei Kindern entwickelt hat in den letzten Jahren, die ja schon für sich genommen erschreckend genug sind. Und Ihre Stiftung, die Stiftung Kindergesundheit, die kämpft ja wahrscheinlich, je moderner die Zeit ist und je moderner die Jahre ins Land schreiten, umso mehr irgendwie gegen ja fast Windmühlen der Gesellschaft, die da das ihrige tun. Der Nibras hat es gerade schon gesagt, es wird natürlich anders deklariert, was in diesen Lebensmitteln drinnen ist. Da gibt es eine ganze Menge an Schlupflöchern und an hinterlistigen Versuchen, das Ganze zu verstecken. Und wenn Sie das mit der Stiftung Kindergesundheit da ja zum einen wahrscheinlich etwas aufdecken wollen, zum anderen natürlich auch dagegen agieren wollen, haben Sie wahrscheinlich alle Hände voll zu tun. Was sind denn die Haupthebel, die man hier am besten außer Kraft setzen müsste, damit die gesellschaftliche Normalität der Überernährung nicht mehr so funktionieren kann?
Also da braucht man viele Hebel, und wir haben ja eben schon angesprochen, da gibt es einmal die Frage der Standards, der Regularien, zum Beispiel bei Lebensmittel kennzeichnet. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel diesen Nutri-Score, das ist eine freiwillige Kennzeichnung in Deutschland, wo man auf einen Blick verschiedene Produkte miteinander vergleichen kann, mit diesem Farbcode, der vorne auf der Packungsvorderseite steht. Und wenn man da vor 20 Packungen zum Beispiel Müsli steht im Supermarkt, dann sieht man auf den ersten Blick, welches sind die, die eine grüne Auszeichnung haben, dunkelgrün oder hellgrün A oder B, das sind dann die besseren. Und wenn die auch noch schmecken und der Preis stimmt, dann wird man natürlich diese nehmen. Da kann man sich schnell orientieren. Man kann nicht bei 20 Müsli-Packungen überall hinten die ganzen Etiketten durchlesen. Das geht ja praktisch nicht. Also das wäre eine große Hilfe, wenn wir das nicht nur freiwillig, sondern auch tatsächlich verpflichtend bekommen. Es gibt ja auch so auf der App im Handy, gibt es so einen Barcode-Leser, mit dem man den Nutri-Score bekommt, auch für solche Produkte, wo der nicht draufgedruckt ist. Man kann aber allgemein sagen, Produkte, die keinen Nutri-Score haben, sind in der Regel schlechter zusammengesetzt. Also besser wäre es, Produkte zu nehmen, wo der Nutri-Score drauf ist. Was wir uns wünschen, ist, dass wir europaweit eine verpflichtende Kennzeichnung haben mit solch einem Farbcode, so wie es bei Kühlschränken ja auch ist. Wenn wir Elektrogeräte kaufen, ist so ein Farbcode verpflichtend vorgeschrieben. Da sehen wir auf den ersten Blick, wie der Energieverbrauch ist, wie der Stromverbrauch ist. Also das würden wir uns genauso wünschen für die Lebensmittel. Es gibt viele andere Ansatzpunkte. Die Bundesregierung hat ja jetzt angekündigt, dass sie Werbung an Kinder beschränken möchte. Sind wir gespannt, wie das umgesetzt werden wird. Gibt es noch andere Maßnahmen, die in der Diskussion sind. Aber auch die Familien selbst können viel tun. Wir haben in der Stiftung ja dieses Kindergartenprojekt, was ich schon angesprochen habe, Tiger Kids, wo wir ganz einfache, praktische Dinge im Alltag den Kindern beibringen. Das eine ist Wasser trinken. Also die Tiger Kids Kindergärten haben nur Wasser oder zuckerfreie Getränke an einer Trinkstation. Es gibt keine zuckerhaltigen oder energiehaltigen Getränke. Das zweite ist der magische Obstteller. Kinder kommen morgens in die Kita und schneiden selbst Gemüse oder Obst in kleine Stücke und dann steht dann der magische Obstteller den ganzen Tag, der magisch ist, weil er nie leer ist und immer wenn ein Kind was essen möchte, kann es da hingehen und sich ein Stück Obst oder Gemüse nehmen, Gurke, Tomate, was immer gerade da ist. Und das dritte Element sind Bewegungsspiele, die Spaß machen, wo Kinder Freude an der Bewegung haben. Und das ist ganz einfach. Und es ist sozusagen ein Training im Alltag in der Kita. Und wir haben gesehen, dass das wirklich funktioniert. Wir haben dann bei 2000 teilnehmenden Kindern, die in Tiger Kids Kindergärten oder solchen ohne Tiger Kids waren, geschaut, wie ist das zu Hause. Und wir haben gesehen, dass mit Tiger Kids tatsächlich zu Hause, nicht im Kind in der Kita, sondern zu Hause weniger gesüßte Getränke getrunken werden, mehr Obst und Gemüse gegessen wird. Also der Alltag die Gewohnheit prägt. Und wir haben auch gemessen, dass die Kinder fitter sind nach einem Kindergartenjahr, dass sie weiter springen können, dass sie besser hüpfen können, wenn sie mehr solche Bewegungsspiele machen. Und wir haben gesehen, nach einem Kindergartenjahr haben wir schon 30% weniger Übergewicht gehabt mit diesem Tiger Kids Konzept. Also ganz einfach. Und das können Familien auch zu Hause machen. Zuckerhaltige Getränke, Limonade rauswerfen, statt des Schokoriegels, statt der Kekse als regelmäßigen Snack lieber ein Stück Apfel, ein Stück Banane, ein Stück Gurke oder Tomate.
Ja, das sind super wertvolle Tipps, wo man natürlich als Familie, da schicke ich auch nochmal an die einigen Großeltern, die hier auch zuhören, auch nochmal den Hinweis raus, da müssen wirklich auch alle ja irgendwie in einem Boot sein. Ist ja nicht selten so, dass die Kinder dann doch dann bei Oma und Opa sich da frei am Schrank bedienen dürfen und da vielleicht dann doch eine etwas legerere Maßgabe herrscht. Also da muss man, glaube ich, dann auf allen Ebenen gucken, dass man da zusammenhält bei dem Thema. Vor allem, wenn es vielleicht darum geht, auch ein begonnenes Übergewicht auch wieder loszuwerden, dann wird ja immer schwerer, je mehr Übergewicht schon vorhanden ist.
Richtig, aber ich plädiere auch für Gelassenheit. Es ist nicht schlimm, wenn bei den Großeltern mal was völlig Verrücktes auf den Tisch kommt oder beim Kindergeburtstag oder so. Das ist alles nicht tragisch. Wir wollen keine Verbote. Zu rigide Vorgaben sind für Kinder nicht geeignet, sondern es geht eigentlich darum, im Alltag das Normale einzuüben. Wenn es zu Hause immer Wasser gibt, dann ist die Präferenz auch Wasser zu trinken und nicht die gesüßten Dinge. Und wenn dann irgendwann mal bei einem Freund die Orangenlimonade auf dem Tisch getrunken wird, ist es gar nicht tragisch. Also man sollte auch nicht zu verbissen sein, Kinder Kinder sein lassen und Großeltern dürfen Enkelkinder auch mal verwöhnen.
Ja, nee, danke für die Richtigstellung, so wollte ich es auch gar nicht so hart ausdrücken, nur da gibt es ja auch doch Kinder, die, sagen wir mal, jeden Nachmittag bei den Großeltern sind und dann da vielleicht doch ein Maß zu viel Verwöhnung abbekommen.
Ja, natürlich.
Jetzt haben wir viel über Familie gesprochen und wenn wir über Familie sprechen, finde ich, müssen wir einmal noch über den Punkt Genetik sprechen, weil es ja auch immer wieder ja aufkommt, der Gedanke, könnte das nicht auch veranlagt sein, dass man dazu neigt, ein Übergewicht zu bekommen. Jeder kennt ja auch mal die eine Person, die gefühlt alles in Mengen zu sich nehmen kann, auch Ungesundes und rank und schlank ist und der andere, der gefühlt auch nur mit dem Blick über die Torte schweifen muss und dann schon drei Stücke gegessen hat, im übertragenen Sinne. Was gibt es da für Evidenz? Kann man so die in Anführungsstrichen schweren Knochen auch mal erben von den Eltern?
Ja, also das hört man immer wieder in der Sprechstunde. Ja, ich bin schwer, aber ich habe schwere Knochen. Das stimmt dann, aber meistens haben diese Menschen dann auch trotzdem auch noch schweres Fett dabei. Ja, es gibt genetische Faktoren, ganz klar. Es gibt genetische Einflussfaktoren, aber die werden im Alltag oft überschätzt. Es ist natürlich so, dass wir alle Familien kennen, wo Vater, Mutter, Kind und auch der Hund übergewichtig sind. Aber das ist nicht unbedingt allein Genetik, sondern es sind oft auch geteilte Lebensbedingungen und Lebensgewohnheiten. Es gibt gerade eine jüngere Analyse, wo man immerhin bei 700.000 Menschen mit europäischen Wurzeln das gesamte Genom untersucht hat und geschaut hat, wie stark die Gene die Variation des Körpergewichts, des sogenannten Body Mass Index, beeinflussen. Und das waren nur 6%. Die gesamte Genetik hat nicht mehr als 6% des Körpergewichts beeinflusst. Also das ist ja fast nichts. Also man kann sagen, ja, es gibt einen genetischen Effekt, aber der ist wirklich zu vernachlässigen im Vergleich zu den Lebensstilfaktoren, Bewegung, Ernährung und andere Faktoren, die auch noch Einfluss nehmen.
Ist vielleicht dann auch eher die Epigenetik, die da noch eine zusätzliche Rolle spielen könnte, die, wenn die Umwelt noch den Einfluss auf die Gene nimmt.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja eben schon gesprochen über die Säuglingsernährung und den Einfluss der Säuglingsernährung. Und ein Doktorand bei mir hat jetzt gerade die Epigenetik bei Kindern untersucht in Abhängigkeit von der Eiweißzufuhr im ersten Lebensjahr. Ich habe eben schon gesagt, viel Kuhmilch ist ein Problem fürs Übergewicht, weil damit das Gewicht steigt. Und das scheint das Kuhmilchprotein zu sein. Und wir haben gesehen in dieser Untersuchung aus zwei großen Studien, dass tatsächlich Kinder, die mit einem Jahr mehr tierische Proteine zu sich nehmen, im Schulalter 7 bis 12 Jahre starke epigenetische Veränderungen haben, dass das miteinander zusammenhängt. Also das scheint tatsächlich ein Mechanismus zu sein, dass sozusagen die Ausprägung, das Auslesen von Genen beeinflusst wird durch frühe Ernährungs- und Umweltfaktoren.
Ja, schlägt wieder in die Kerbe, dass Kuhmilch eigentlich in diesen Maßen, wie es in unserem Breiten am Frühstückstisch und sonst in der Flasche landet, ja bei den Kindern in der Form nichts zu suchen hat oder einfach über die Maßen überdosiert ist und zu, ich meine, wir sprechen immer wieder über die Eisenmangelanämie. Sie erzählen uns gerade die wirklich interessanten Zusammenhänge mit dem späteren Übergewicht. Also es unterm Strich bleibt nicht viel Gutes hängen an der Kuhmilch.
Also wir empfehlen ja, wie gesagt, im Säuglingsalter gar keine Kuhmilch als Getränk und im Kleinkindesalter bis zu 2 Tassen pro Tag, also es sind 200 bis 400 Milliliter pro Tag, aber nicht diese großen Mengen, die manche Kinder trinken, die wir ja schon auch als Milkoholics bezeichnen, die dann Unmengen an Milch manchmal trinken.
Wie geht's denn weiter mit den übergewichtigen Kindern? Die werden ja irgendwann erwachsen und kriegen vielleicht natürlich dann eine andere Wahrnehmung ihres eigenen Körpers. Kriegen die dann die Kurve noch, die Übergewichtskurve, oder ist einmal in den Übergewichtstopf gefallen, lebenslanges Übergewicht?
Also grundsätzlich ist es möglich, sein Gewicht immer zu beeinflussen, in jedem Lebensalter. Das Problem ist, dass es nicht einfach ist und dass es sehr viel Konsequenz und Disziplin braucht, um das wirklich zu erreichen, weil das schafft man ja nicht in 3 Tagen. Da muss man langfristig konsequent bleiben und das ist im Alltag einfach sehr schwer, vor allen Dingen, wenn sich bestimmte Gewohnheiten eingeschliffen haben. Die Realität ist, dass von Kindern und Jugendlichen, die stark übergewichtig oder adipös sind, 2/3 auch im Erwachsenenalter adipös bleiben. Das heißt, die wenigsten schaffen es tatsächlich, eine Wende zu erzielen. Und deshalb ist es so wertvoll, frühzeitig vorzubeugen, denn das ist viel leichter, als einmal vorhandenes Übergewicht wieder zurückzuführen.
Vielleicht in dem Zusammenhang eine Frage zu einem Thema, was sagen wir mal in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, wo ich so ein bisschen ein Spannungsfeld immer wahrnehme und da so meine Probleme habe, mich selber überhaupt einer Seite zuzuordnen. Ich rede von dieser Bewegung rund um den Aspekt Body Positivity, also dass die Diskriminierung von übergewichtigen Menschen natürlich vorhanden ist und dass das etwas Schlimmes ist. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst und dass in dieser Bewegung vertreten wird, dass dass man mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Körper entwickelt. Das sind alles sehr, sehr gute Grundgedanken. Andererseits ist es gerade bei Jugendlichen, finde ich, auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Möchte ich auf der einen Seite vielleicht den Jugendlichen dazu motivieren, eben diese Wende, von der wir gesprochen haben, die viel Konsequenz bedarf, zu schaffen? Oder möchte ich von der Body Positivity Gebrauch machen und die nicht verkennen und verpasse dann vielleicht auch die Gelegenheit der Motivation? Also ich finde es schwierig, das beides unter einem Deckel zu bringen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Also es ist, Moment, ich gehe zu meinem Handy gerade, ich muss mal gerade leise stellen, Entschuldigung. So. Also es ist in der Tat ein Problem, dass Kinder, die übergewichtig sind, oft ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, dass sie die Erfahrung gemacht haben, gehänselt zu werden wegen ihres Übergewichtes, dass sie natürlich in ihrer Bewegung nicht so fix sind und dann im Sportunterricht eher benachteiligt sind und auch da sich schlimme Kommentare anhören müssen. Also deshalb ist es uns schon ein großes Anliegen, auch bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen, das Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen deutlich zu machen, dass sie viele Qualitäten und viele Stärken haben, auch wenn sie übergewichtig sind. Also das ist der positive Seite, die positive Seite dieses Body Positivity Aspektes. Auf der anderen Seite bleibt ja in vielen Diskussionen die Körperfixierung da bestehen. Besser als Body Positivity wäre ja Body Neutrality, dass es sozusagen gar keine Rolle spielt, wie der Körper ist für mein Selbstbewusstsein. Bei der Body Positivity gibt es ja dann wieder andere Ideale, die oft da hineinkommen. Und in der Tat, wir wollen zwar übergewichtige Kinder nicht diskriminieren, aber wir wollen trotzdem dem Übergewicht vorbeugen und Kindern helfen, dass sie gar nicht übergewichtig werden. Also das ist eine schmale Gratwanderung, die man da gehen muss.
Ja, und man muss dann auch der Realität ins Auge sehen und ja den Kindern, man muss ihnen vielleicht nicht täglich erzählen, was sie für ein Risiko auf sich laden oder was für ein Risiko auf sie geladen wird, auch von der Familie zum Beispiel, von den Eltern, für die spätere Jugend, für das Erwachsensein, die Folgen eines kindlichen Übergewichts, die sind ja, glaube ich, sehr gut belegt, oder?
Ja, also ich habe über die psychosozialen Belastungen schon gesprochen, die weitreichend sind. Da gibt es Studien, dass Kinder, die übergewichtig sind, im späteren Lebensalter, im Erwachsenenalter, nicht nur schlechtere Bildungsabschlüsse erreicht haben und weniger gute Berufe, weniger Einkommen haben, sondern zum Beispiel auch weniger stabile Partnerschaften. Also die psychosozialen Effekte sind weitreichend und dann natürlich kommen die eigentlichen medizinischen Aspekte dazu, die Krankheitsrisiken, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates und vieles andere mehr. Und interessanterweise gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass auch dann, wenn das Kind stark übergewichtig war und im Erwachsenenalter wieder Normalgewicht hat, dass es auch dann langzeitig ein erhöhtes Krankheitsrisiko hat. Also auch eine vorübergehende Adipositas im Kindesalter hat starke Auswirkungen auf die langfristige Gesundheit.
Es ist eigentlich unfassbar, was Sie hier aufzählen, was die Folgen sind von beruflichen, privaten Entwicklungen, gesundheitlichen Risiken, wo man sich ja denkt, dass müsste mit aller Kraft verhindert werden. Und so wie wir es eingangs besprochen haben, die Gesellschaft oder die Industrie, die Werbeindustrie, alle versuchen eigentlich genau das Gegenteil und versuchen aus den jungen Menschen möglichst beeinträchtigte und später noch kranke Menschen irgendwie zu machen. Es lässt einen fast sprachlos werden.
Ja, in der Tat. Wir brauchen eigentlich stärkere Anstrengungen von allen Seiten, wo sozusagen die gesamte Zivilgesellschaft und auch die Gesetzgeber und Verordnungsgeber zusammenwirken müssten, um sowohl auf der Ebene des Verhaltens des Einzelnen die Dinge zu verbessern und auch aber die Verhältnisse zu verbessern, sodass der gesündere Weg einfach der leichtere Weg ist. Ja, das fängt ja an mit der Schulverpflegung. Warum muss es denn in Schulen gezuckerte Getränke geben? Ja, warum werden die da verkauft? Manche Schulen finanzieren ja mit dem Cola-Automaten ihre Sportausstattung. Das ist ja widersinnig, dass das so ist. Ja, in Frankreich und Belgien ist es einfach untersagt. Da gibt es keine gezuckerten Getränke in den Schulen. Können wir nicht bei den Schulmahlzeiten, bei der Schulverpflegung einfach klare Standards setzen, dass es da gesunde Dinge gibt? Werbung hatten wir schon eben angesprochen, die an Kinder gerichtet ist. Lebensmittelkennzeichnung. Gibt es viele Dinge, die man tun könnte. Und wenn man sich mal überlegt, was Übergewicht und Adipositas uns auch alle kostet, wie hoch die Kosten sind im Gesundheitswesen allein, Arbeitsausfälle, all das, dann wäre das ja alleine auch schon aus schlichten ökonomischen Gründen eine unglaublich wertvolle Investition, wenn wir da konsequenter vorgehen würden.
Immer dann, wenn die Wirtschaft reguliert werden müsste, zum Beispiel dadurch, dass gewisse Dinge nicht erlaubt sind, dann wird das hier in unserem Breitengrade immer ganz schön schwierig. Betrifft jetzt nicht nur das Thema Ernährung, sondern auch andere. Und mir lief es gerade kalt über den Rücken runter, als ich mich erinnerte, dass wir auch so einen Automaten tatsächlich bei uns in der eigenen Klinik stehen haben. Auch da müsste man auch mal sagen, auch die Krankenhäuser, die müssten sich mal an die eigene Nase fassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Ihnen besser als bei uns, aber da gibt es bei uns eine Reihe, einen Süßigkeitenautomat, einen Getränkeautomat mit süßen Getränken und einen Eisautomat. Drei direkt nebeneinander.
Auf dem Weg in die Diabetes.
Ich meine, natürlich, ja, natürlich ist es, finde ich, schön, dass man die Möglichkeit hat, in der Klinik für das arme Kind, was jetzt eben vielleicht operiert wurde und gerade aufwacht, dass man da vielleicht ein Eis kaufen geht. Aber das wird ja leider auch mitnichten nur dafür genutzt, muss man auch sagen. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, eine andere Lösung zu finden, als dass die Politik sich da mehr am Riemen reißen muss, weil die Verantwortung auf den Einzelnen zu übertragen und zu sagen, ja, das steht doch auf der Verpackung hinten drauf, das finde ich reicht eben einfach nicht.
Und das führt natürlich auch zu einer starken Ungleichheit in der Gesellschaft, die übrigens stark zunimmt. Es gibt ja in Deutschland diese Kinder- und Jugendgesundheitsuntersuchung, die jetzt zweimal im Abstand von 10 Jahren durchgeführt worden ist. Und da haben wir gesehen, dass in den letzten 10 Jahren eigentlich kein wesentlicher Anstieg der Gesamthäufigkeit von Übergewicht und Adipositas bei Kindern mehr erfolgt ist, aber dass die soziale Ungleichheit zugenommen hat. Vor 10 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, war der Häufigkeitsunterschied für Adipositas zwischen Kindern aus Familien mit hohem und niedrigem sozioökonomischen Status etwa 2,7-fach. 10 Jahre später, in der letzten Untersuchung 2014 bis 2017, war der Unterschied 4,4-fach. Das heißt, wir haben eine ganz schreckliche Auseinanderentwicklung, weil die Informationen, die Aufklärung, all das, was wir da getan haben, besonders die besser gestellten Familien, die Familien mit besserem Bildungsgrad wirksam erreicht, und die sozial schwach gestellten Kinder fallen hinten herunter. Also das ist ein Riesenproblem, das sich nochmal aggraviert hat in der Corona-Pandemie. Da haben wir eine eigene Untersuchung gemacht bei 1000 Familien mit Kindern unter 14 Jahren. Und da haben wir gesehen, dass Kinder häufig an Gewicht zugenommen haben, in der ersten Welle der Pandemie schon, aber dass es 2,5 Mal häufiger war bei Kindern aus Familien mit schwachem sozioökonomischem Status, was ja auch verständlich ist, wenn die Eltern kein Homeoffice machen können, sondern in der Fabrik oder im Supermarkt arbeiten müssen, die Kinder nicht in der Schule und im Kindergarten waren, sondern zu Hause vor dem Bildschirm saßen und dann noch mit Chips sich ernährt haben, dann ist voraussehbar, dass natürlich die Gewichtszunahme da ist. Und wenn die Eltern zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern können, dann sind sie besser geschützt. Und das ist ja nicht nur ein moralisch-ethisches Problem, was wir da haben, wenn wir diese Ungleichheit immer weiter verstärken, sondern es ist auch etwas, was wir uns gar nicht leisten können in unserer Gesellschaft. Wir reden alle vom Fachkräftemangel, vom demografischen Wandel, dass wir dringend junge Leute brauchen, überall in der Gesellschaft, um beizutragen. Und da können wir uns doch überhaupt nicht leisten, dass wir eine große Zahl von Kindern einfach zurücklassen. Das geht doch gar nicht.
Ja, es ist sind nicht gerade die rosigsten Aussichten irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, wie sich das weiterentwickeln wird, wenn es sich so fortsetzt wie bisher. Wie glaubst du?
Aber man kann ja was tun. Wir können ja. das ja ins Rosige wenden. Wir haben ja die Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und ein hoffnungsfrohes Zeichen ist doch, dass im Koalitionsvertrag und der Bundesregierung jetzt ein paar Dinge stehen, die auf Besserung hoffen lassen. Wie gesagt, da steht was drin zur Verbesserung der Ernährungsqualität bei Kindern. Da steht was drin zur Begrenzung der Werbung für Lebensmittel an Kinder. Ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird und was damit erreicht werden kann. Aber das ist, lässt mich hoffen.
Das ist schön zu hören, dass die Hoffnung weiter besteht. Jetzt haben wir ganz viele Aspekte genannt, die dem oder die ein Übergewicht und eine Adipositas ermöglichen, vielleicht begünstigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch hoffentlich unzählige Faktoren, wie man dem Ganzen begegnen kann. Jetzt haben Sie, also was mir total gut gefällt, ist dieser magische Kinderteller da im Kindergarten, der ja in Einfachheit fast gar nicht zu überbieten ist, aber trotzdem einfach grundlegende Änderungen bringen würde in vielen Einrichtungen. Haben Sie vielleicht noch so ein paar Punkte, wo Sie sagen, na, wenn man die in den Alltag, entweder in der Familie oder in der Einrichtung implementiert, dann würde man schon die eine oder andere Nadel bewegen und zum anderen Ausschlag bringen?
Nadel bewegen ist das Stichwort. Also Familien können natürlich Bewegung bei ihren Kindern zur Regel machen. Ja? Und das geht nicht, indem man selber im Sessel sitzt und sagt, geh mal raus auf den Sportplatz, sondern das geht da eigentlich am besten durch das Mitmachen, durch das eigene Vorbild. Dass man am Abend mit den Kindern nochmal aufs Rad steigt, dass man am Wochenende rausgeht auf den Bolzplatz oder eine Radtour macht oder laufen geht oder irgendetwas, was den Kindern einfach Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Bewegung soll den Kindern Spaß machen. Wenn es zur Qual wird, wird es auch nicht angenommen. Und das kann man aber tatsächlich Kindern nahebringen. Man kann auch ihnen Freude im Sportverein nahebringen. Bewegung im Alltag ist aber eigentlich noch wichtiger als der Sport. Also zur Schule, zur Kita laufen oder mit dem Rad fahren und nicht mit dem Mama-Taxi fahren. Den Aufzug nur benutzen, wenn die Treppe kaputt ist. Und solche Dinge mehr. Also das ist einfach im Alltag umsetzbar. Und das Gleiche gilt für die Ernährung. Auch da ist das Allerwichtigste das familiäre Vorbild. So dass man Entschuldigung, hier ging das Telefon. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Ernährung. Auch da ist das Vorbild der Familie entscheidend. Die gemeinsamen Mahlzeiten, viel selbst zubereiten, viel Gemüse, viel Obst, besser als Fertiggerichte. Damit ist schon sehr viel gewonnen.
Ja, mir gefällt sehr, dass Sie nochmal sagen, wie wichtig die Vorbildfunktion auch ist. Ich finde, ich habe da unzählige Male ist leider auch erlebt, wie man dann im Gespräch in der Klinik zum Beispiel mit Patienten dann die Eltern sogar bildlich wirklich wegrücken vom Kind und sagen, hör mal, was der Arzt sagt, hör mal, was die Ärztin sagt, ja, hör mal ganz genau zu. Und ich gedacht habe, nee, liebe Eltern, hört ihr doch mal bitte ganz genau zu. Das ist in aller Regel ja auch kein Eigenwerk des Kindes, was sich da das Übergewicht ja sich selbst verursacht hat, sondern es ist immer auch ein Familienthema, wo alle mit an einem Tisch sitzen müssen. Deswegen ganz wichtig mit der Vorbildfunktion. Vielleicht noch ein Aspekt, der für uns auch hier sehr, sehr wichtig ist, weil uns das Thema persönlich sehr interessiert, weil wir hier auch im Podcast öfter drüber gesprochen haben. Es gibt ja immer mehr auch die Bewegung zu einer pflanzenbasierteren Ernährung, vegetarisch bis hin auch sogar zu vegan. Und wir persönlich vertreten hier auch auf Basis Ernährungsempfehlungen international, aber auch auf jüngeren Studien eine sehr, sehr, ja, sehr positive Einstellung zu solchen Ernährungsformen, immer auch mit dem Hinweis, klar, wenn sie richtig gemacht sind, also wenn man weiß, worauf man achten muss und auch gerade bei veganer Ernährung Supplementierungen wirklich streng durchführt, die absolut notwendig sind. Gibt es da auch Hinweise, wie das korreliert oder eben nicht korreliert mit Übergewicht? Tritt das seltener auf bei diesen Ernährungsformen?
Ja, also ganz klar muss man sagen, wenn man mehr Gemüse isst, mehr pflanzliche Nahrung, hat, dann ist in vielen Studien das Risiko für Übergewicht geringer, als wenn man wenig pflanzliche Nahrungsmittel zu sich nimmt. Das gilt nicht nur für die komplett vegetarische Ernährung, sondern auch eine Ernährung, die nicht vegetarisch ist, aber reich an pflanzlichen Lebensmitteln. Das hängt auch damit zusammen, dass die Energie, die Kalorien pro 100 Gramm in pflanzlicher Nahrung in der Regel viel geringer sind als in einer Nahrung, die viel tierische Lebensmittel hat. Man muss allerdings natürlich sagen, Populationen, Familien, die sich vegetarisch ernähren, die unterscheiden sich nicht nur in der Ernährung von anderen Familien, sondern die sind auch insgesamt oft gesundheitsbewusster, bewegen sich mehr, so dass man oft etwas Schwierigkeiten hat, das auseinander zu bröseln, was ist jetzt der Effekt der Ernährung alleine. Also grundsätzlich unbedingt ja, viel Gemüse ist gut. Es muss nicht unbedingt ganz vegetarisch sein, aber es kann auch vegetarisch sein. Aber ich will das auch nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Wenn vegetarisch, dann vegetarisch mit Köpfchen. Wir sehen hier bei unseren Studierenden oft das, was ich Keks- und Pudding-Vegetarier nenne, die dann die Studierenden, die wenig Zeit und wenig Geld haben, von Keks und Pudding leben. Und das ist zwar auch vegetarisch, aber nicht besonders gesund. Also man muss auch da, genau wie bei anderen Ernährungsformen, sehen, dass es ausgewogen bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen, ich finde, wunderbaren Streifzug quer über das Übergewicht abgeliefert, dank Ihrer Expertise. Vielleicht kommen wir am Schluss, oder vielleicht können Sie uns am Schluss noch einen Satz dazu sagen, wie es mit der Therapie aussieht. Wie, gerade wenn Familien das jetzt hören und sich denken, ja gut, der kleine Gustav oder die kleine Marie, die hat wirklich einiges zu viel auf der Waage und ist übergewichtig. Das wollen wir jetzt auch angehen. Wo setzt man denn da die ersten Schritte? Suche ich mir einen Spezialisten? Gehe ich zu meinem Kinderarzt? Muss ich in eine Klinik? Oder kann ich selbst versuchen, da jetzt mit vielleicht ein bisschen Kalorientracking und so Hand anzulegen? Was würden Sie empfehlen?
Also die Kinderärztin und der Kinderarzt ist sicher ein guter Ansprechpartner, weil die Kinderärztin und der Kinderarzt auch einschätzen können, wie ist jetzt die Lage bei diesem Kind, wie schwerwiegend ist das, wie dringlich ist es, liegen zum Beispiel auch komplizierende Faktoren vor, wenn jetzt Übergewicht ist, verbunden ist mit Komplikationen, wie zum Beispiel einer Leberverfettung, ein Zeichen dafür oder einer Blutzuckerstörung, dann wird man konsequenter vorgehen müssen, als wenn das nicht der Fall ist. Also Kinderärzte und Kinderarzt fragen, ist immer eine gute Idee. Es gibt leider keine Patentlösung. Es gibt nicht die magische Pille, die man einnimmt, das Problem ist gelöst, sondern es ist ein Problem, was Ausdauer erfordert, wenn man es in den Griff bekommen will und eine gewisse Konsequenz. Und deswegen ist auch ganz wichtig, Kinder zu unterstützen, sie nicht nur unter Druck zu setzen, sondern sie positiv zu unterstützen. Es gibt viele Wege, die man gehen kann. Es hängt von der Situation des Kindes und der Familie ab. Angefangen von der Ernährungsberatung, von sportlichen Aktivitäten bis hin zu einer intensiven Therapie. Da gibt es an vielen Kliniken gibt es Adipositas-Programme, die dann über ein Jahr oder länger gehen. Das kann man überlegen mit seiner Kinderarzt zusammen, was am besten passt.
Super, ich glaube, das sind gute Abschlussworte für diese wirklich sehr spannende Folge. Ich finde, das ist, glaube ich, für viele sehr hilfreich gewesen, was Sie uns heute erzählt haben. An dieser Stelle also auf jeden Fall von unserer Seite herzlichen Dank, Herr Professor Kolecko, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir richten nochmal die Aufmerksamkeit auf Ihre Stiftung Kindergesundheit, die wir auch nochmal hier in den Shownotes dieser Episode verlinken werden, dass Eltern da auch nochmal reinschauen. Und ja, vielleicht finden wir in Zukunft auch nochmal Zeit, über ein anderes Thema zu sprechen, mit dem sich die Stiftung beschäftigt. Das ist ja eben nicht nur Ernährung und Übergewicht, sondern da geht es ja um ganz, ganz viele Themen. Also wenn Sie nochmal Lust haben zu kommen zu uns ins Gespräch in dem Podcast, würden wir uns da sehr freuen.
Sehr gern. Also wir haben ja mit der Stiftung in diesem Jahr den Kindergesundheitsbericht für Deutschland veröffentlicht und haben da über ganz viele Themen, Daten und Fakten zusammengetragen, wie es Kindern in Deutschland geht. Da gibt es also noch viele Themen. Und ein Tipp noch für Eltern, fragen Sie doch einfach mal nach in Ihrem Kindergarten, in der Kita, ob die schon Tigerkids einsetzen oder in der Grundschule, ob da schon das Raccoons-Programm angekommen ist. Denn das sind so einfache Maßnahmen, die Erzieherinnen und Lehrkräfte auch entlasten, um die Gesundheit in Kita und Schule zu fördern.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das werde ich morgen gleich machen. Sowohl in der Kita als auch in der Grundschule meiner Kinder. Da frage ich morgen gleich nach.
Ja. Da bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen.
Da graben wir auch zu den beiden Projekten nochmal die Infos aus und tun die noch in die Shownotes, dass man auch da direkt hinkommt für Informationen. Vielen Dank und wir schicken viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, danke.